meine Erwartung schon gewesen, dass dann irgendjemand mal zivil oder auch in Uniform mich zumindest fragt, was ich da mache.
Auch mit der leisesten Kritik will niemand anstehen. Das ist natürlich ein deutlicher Indikator von Angst.
Drei Männer mit der Kalaschnikow gesehen, die habe ich einfach nicht fotografiert. Und wenn ich jetzt sie fotografiert hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber
das Land ist umwerfend schön.
Krieg. Seit Anfang der 90er Jahre kennen die Menschen in Äthiopien und in Eritrea nichts anderes. Die beiden afrikanischen Länder sind verfeindet gewesen. Jetzt haben sie aber überraschend den Frieden erklärt im Sommer 2018. Offiziell. Was doch eine Überraschung war. Was macht das mit einem Land wie Eritrea? Ein Land, das auch bei uns in der Schweiz immer wieder Thema ist. Der Armin Köhli ist Journalist, der Meinrad Schade Fotojournalist. Und sie beide sind dieser Frage nachgegangen. Geschrieben und bebildert gibt es Geschichte in der Surprise-Ausgabe 449. Und ich habe gefunden, ich wollte schon lange mal mit jemandem reden, der in Eritrea war. Weil, ganz ehrlich, ich weiss so gut wie nichts über das Land. Darum habe ich die beiden zum Surprise-Tag getroffen. Ich bin Simon Bergins. Armin Köhli und Meinrad Schade, du Armin bist schon zweimal in Eritrea gewesen, 1996 und dann 2002 im Grenzgebiet, aber auf der äthiopischen Seite. Für dich, Meinrad, war es glaube ich das erste Mal gewesen. Irgendwelche Eindrücke hast du ja wahrscheinlich gehabt, bevor du gegangen bist. Haben die sich bestätigt oder hat die gewisse Sachen total überrascht, die du nicht so erwartet hättest?
Ja, also ich versuche immer sehr offen zu sein, wenn ich in das Land gegangen und nie gewesen bin. Also, aber klar, man hat Sachen gelesen und ist klar, dass man, es wird dann als Nordkorea von, als Diktatur beschrieben und dann geht man in eine Diktatur und wenn, man hat gewisse Erwartungen an eine Diktatur und merkt dann, wie, dass die Erwartungen auf den ersten Blick zumindest nicht erfüllt sind, weil es einfach gerade die Hauptstadt einfach wunderschön ist und ganz viele Dinge nicht auf die Diktatur hinweisen eigentlich.
Also man merkt, dass man sich frei bewegen kann und dass einfach so eine normale Großstadt, also ein normales Großstadt-Feeling hat, oder?
Ja, also gut, es fängt an mit dem Verkehr. Der Verkehr ist relativ eingeschränkt, was man jetzt eigentlich als toll kann empfinden kann, aber das ist eigentlich auch ein Indikator, dass es nicht so viel Geld rum hat, dass die Leute wirklich kein Privatauto haben. Und das Zweite ist, ich bin Fotograf und von meiner Erfahrung als Fotograf zu reden, ist zum Beispiel, ich bin allein, also auch allein mit der Kamera rumgelaufen, habe fotografiert und meine Erwartung war schon, dass dann irgendjemand mal zivil oder auch in Uniform mich zumindest fragt, was ich da mache. Und das ist zumindest in dieser kurzen Zeit, wo wir waren, nie passiert. Also ich habe nie Rechenschaft ablegen müssen, warum ich jetzt da fotografiere.
Haben Sie keine Aufpasser gehabt, offizielle, die mit euch mitgelaufen sind, in dem Fall, Armin?
Nein, ganz und gar nicht. Wir mussten einfach Anträge stellen, was wir machen wollen, außerhalb der Hauptstadt. Also die Hauptstadt ist Asmara, dort haben wir uns komplett frei bewegen. Und wenn man noch mit anderen scheren will, braucht man eine Bewilligung. Und die haben es zum Teil gegeben oder nicht gegeben. Aber wenn sie mal gegeben haben, haben wir wiederum absolut können machen, was wir wollen. Also wir haben das Programm festgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen dort und dort hin oder das und das machen. Und haben überhaupt keinen Aufpasser gehabt. Nein.
Man hört ja immer wieder von Nationalräten und Nationalräten, die schon in Eritrea waren. Die kommen dann mit unterschiedlichen Eindrücken zurück, habe ich das Gefühl, wenn ich so je nach politischer Ausrichtung so zuhöre. Ist es dann etwas, ist es dann ein Eindruck, der trügt? Weil es ist ja doch noch immer ein sehr autoritäres Regime, das da herrscht in Eritrea eigentlich, oder?
Es,
wenn man sich so frei kann bewegen, oder?
Ja. Also es ist wahrscheinlich relativ außergewöhnlich, dass sich Journalisten, ausländische Journalisten, so frei können bewegen in einer Diktatur. Und dass eine Diktatur ist ja formal schon korrekt, weil es hat nie Wahlen gegeben. Der Präsident ist seit der Unabhängigkeit der gleiche. Das Parlament gibt es nicht. Also der Takt nicht. Die Verfassung ist beschlossen worden, aber nicht in Kraft gesetzt. Also es ist im Prinzip ein Regime, das von oben nach unten von einem Mann gegen oben geht. Oder? Was ist sichtbar oder was ist nicht sichtbar, ist immer schwierig sagen. Was sicher so ist, ist, dass die Leute Angst haben, sich öffentlich kritisch zu äußern. Also im privaten Gespräch sagen sie es zum Teil ein bisschen verklausuliert, zum Teil gar nicht verklausuliert, reden es ganz offen, aber es will niemand herstehen mit Namen oder Bild zu einer kritischen Äußerung. Mit einer kritischen Äußerung, auch mit der leisesten Kritik, will niemand anstehen. Und das ist natürlich ein deutlicher Indikator von Angst, von Konsequenzen.
Haben die Leute, weil eben das Regime herrscht, gibt es ja auch Migration auf Europa, unter anderem in die Schweiz. Haben die Leute irgendwie reagiert, und gesagt haben, ich komme aus der Schweiz oder so? Ist das irgendwie etwas gewesen, was irgendwie speziell darauf reagiert hat?
Ja, ich glaube, zwei, drei Mal vorkommen, dass jemand gesagt hat, ja, keine Ahnung, ein Verwandter, sich auch in der Schweiz oder so. Mal ganz kurz davor, also mit einer Szene, die mir so geblieben ist, ist, wie wir sind mit einem Taxifahrer unterwegs gewesen, also in der Stadt, ganz kurz, kurze Fahrt, das war ein junger Mann gewesen, und wir haben, glaube ich, recht belanglos, einfach über dies und das geredet und so, und nicht gross politisch, nicht gross kritisch, und dann haben wir gesagt, ja, wir sagen Journalisten, und dann ziemlich schnell ist der junge Fahrer wie einfach verstummt. Also er ist wirklich sichtlich verschrocken, dass wir jetzt Journalisten sind. Und das Gespräch ist dann wie so ein bisschen, gut, die Fahrt war schon beendet, aber das Gespräch war auch wie beendet gewesen. Also es war klar gewesen, wie, ja. Also das nur einfach zum Vorher, für die Angst, wo doch dann immer wieder auch greifbar ist. So.
Ist es gefährlich zum Umreisen, wenn man außerhalb von Asmara ist? Also, weißt, könnte ich jetzt ein Hotel buchen und ein Visum stellen für Eritrea und könnte Ferien machen in Eritrea? Wäre das kein Problem?
Könntest du absolut problemlos. Also da kommt, gut, in deinem Beruf als Journalist oder Medienschaffender hättest du es wahrscheinlich nicht so einfacher, als Visum überzukommen.
Sie würden wollen wissen, was ich schaffe, und dann müsste ich es offenlegen.
Ja, und dann hätte es wahrscheinlich eine gewisse Skepsis, nehme ich an. Aber an sich gibt es Touristenvisum und es ist völlig safe zum Umreisen. Also man hat nie irgendetwas gehört von Kriminalität. Das heißt, ja, man soll nicht über Nacht reisen, aber das ist eher so ein allgemein Platz, wo man wahrscheinlich in 80% von Afrika zu hören bekommt. Oder? Aber irgendwie, der Verkehr ist entspannt. Also in vielen Ländern ist ja der Verkehr das grösste Risiko für sich. Sicherheit und Kriminalität ist nicht wirklich ein Problem, würde ich sagen. Ja. Also von dem her bräuchtest du auch wieder Bewilligungen, wenn du zum Umreisen, oder? Aber die kommst du eigentlich über.
Beim Umreisen, also ich habe gesagt, ihr könnt euch frei bewegen in der grossen Stadt. Ist dann, was ist im Umland dann anders gewesen beim Umreisen? Habt ihr dort Guides gehabt, die euch geführt haben? Oder wie ist das abgelaufen?
Ja, man hat einfach quasi eine Bewilligung müssen einholen. Also sprich ein Papier. Auf dem Papier hat auch müssen stehen die Autonummer von dem Fahrer, von dem Fahrzeug, das uns dort hingefahren hat. Und man ist dann einfach auf der Straße, die dort hingeführt hat, ist ein Checkpoint gewesen. Und dort hat man müssen das Papier abgeben. Wir dann auch Kopien machen, weil dann der Fahrer zu wenig Kopien dabei hatte. Also ist dann eine gewisse Bürokratie damit verbunden. Aber das ist ganz klar, also ohne das Papier wäre nichts gegangen. Und auch dann, also ich nehme an, die haben dann auch ganz klar Kontrolle. Wir haben dann auch müssen angeben, also wir haben nicht beispielsweise sagen können, spontan sagen können, wir bleiben einen Tag länger. Weil auf dem Papier ist gestanden, wir fahren am einen Tag zum Beispiel hin und am nächsten Tag zurück. Und auch das hat man sich müssen halten. Und wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man garantiert das Problem gehabt, nehme ich an. Also.
Auf die Kamera reagieren die Leute teilweise auch irgendwie? Hast du einen Moment gehabt, wo es geheißen hat, jetzt die Kamera abnehmen oder die Kamera nicht brauchen oder da darfst du nicht Fotos machen?
Nein, ich erstaunlich wenig. Also, ich war schon im Kongo gewesen, und ich habe mich erinnert an eine Szene, wo ich die Kamera schon nur wie die Kamera ein bisschen aufgenommen habe und da sind ein paar junge Männer auf dem Pickup sind fast runtergekumpelt und das ist jetzt in Eritrea überhaupt nicht der Fall gewesen. Es hat eine Szene auf einem Markt, wo ich allein war und dann habe ich wie drei Männer mit einem Kalaschnikow gesehen und die habe ich einfach nicht fotografiert. Und wenn ich jetzt die fotografiert hätte, weiss ich nicht, was passiert wäre. Aber eigentlich so in der Strasse war eigentlich nie ein Problem gewesen. Im Gegenteil, also die Leute waren auch sehr überhaupt mit kamerascheuch in dem Sinn. Außer wenn ich gesagt habe, ich bin Journalist aus der Schweiz und es geht ein bisschen um Situation im Land, auch der Frieden und so weiter. Ich würde gerne ein Porträt machen, vielleicht noch ihren Namen notieren, dann haben halt die meisten dann eigentlich gesagt, nein. So.
Also sagt man am liebsten gar nicht, dass man Journalist ist und dass man besser die Leute kann. Oder wäre das dann so ein bisschen Verstoss gegen Berufsethos?
Ja, also ich kann mich erinnern, einmal, als ich allein war, habe ich quasi am Anfang gesagt, es geht wie so um die Situation. Und am Schluss habe ich einfach gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, so nach dem Motto, das Schöne vom Frieden, also quasi, ich wollte quasi, was auch immer, die Schönheit vom Frieden oder die Freude über den Frieden, und das ist dann schon einfacher gewesen, so quasi, oder so. Weil das ist, ja, Frieden, das kann man nicht wegreden, das ist, und an dem haben die Leute Freude, und es ist ein bisschen weniger politisch, wie wenn ich jetzt sage, Situation oder was auch immer. Oder?
Ist eigentlich auch der Grund gewesen, wieso dass ihr gegangen sind, der Frieden, der seit letztem Sommer herrscht. Du hast noch etwas anzufügen,
Armin? Ich wollte noch ergänzen, was der Meinrad gesagt hat. Weil eben Überlandreisen, man ist gebunden an das Datum, der und der Tag, müsst ihr dort und dort sein, also wenn ihr dort und dort sein und keinen Tag länger. Und der Meinrad hat gesagt, wir hätten dann ein Problem. Ich glaube nicht mal, dass wir ein Problem hätten. Für uns wäre es wahrscheinlich relativ elegant lösbar gewesen, aber unser Fahrer, der hat ein grosses Problem, oder? Der ist eigentlich verantwortlich dafür, dass wir das Programm einhalten. Und von dem her ist es, nur schon durch das, ist es völlig undenkbar gewesen, dass wir jetzt einen Tag noch mit anhängen, weil der Fahrer hat sich schlicht geweigert. Und, ja, und das gibt vielleicht einen Eindruck, wenn wir es einfacher haben als die Leute dort, oder?
Der Frieden, merkt man von dem etwas? Gibt es eine Art Aufbruchsstimmung in Eritrea oder irgendwie eine Erleichterung, dass der Frieden jetzt offiziell herrscht seit letztem Sommer mit Äthiopien?
Es gibt einfach eine ganz grosse mentale Entspannung, würde ich mal sagen. Es ist ja 18 Jahre kalter Krieg gsi eigentlich immer. Also die Front war ruhig gewesen, aber sind alle jungen Leute aufgeboten worden, ihre Dienst zu machen an der Front, länger oder weniger lang. Und es war immer die Gefahr gewesen, dass der Krieg wieder anfängt und dass Äthiopien dann heftig zuschlägt. Und die Gefahr ist jetzt weg. Und ich glaube, am Anfang haben viele Leute sich das gar nicht können recht vorstellen, recht daran geglaubt. Und jetzt ist schon die Stimmung da, dass die Gefahr weg ist, und das ist mental schon ein paar entspannend, und durch das werden dann aber auch, also berechtigterweise, Ansprüche kommen auf, oder? Jetzt ist Frieden, jetzt gibt es die Drohung nicht mehr, jetzt muss unser Land auch ein bisschen entspannter werden, oder? Also das klassische Beispiel ist der Nationaldienst, eben der Kriegsdienst, wo aber auch auf Zivildienst ausgeweitet wird, wo endlos geht. Also
man kann man undenkbar lang kann die Regierung eigentlich verlängern und verlängern, also kann man jahrelang muss man in dem Dienst tätig sein, gell?
Ja, und man weiss nie, wann es aufhört, oder? Das ist so, das ist eigentlich der fast der schwierigste Aspekt. Du kannst überhaupt nicht dein Leben planen, oder? Wenn du nie weißt, wie lange muss ich in den Dienst, und über Jahrzehnte hinweg, oder? Und dort ist, glaube ich, der grösste Anspruch der Leute, dass sich das ändert.
Man hat die Zivilbevölkerung wahrscheinlich jetzt Vorstellungen nach dem offiziellen Verkünden vom Frieden, aber die Regierung hat natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen. Haben Sie so ein bisschen rausgehört, könnte es eine Auflockerung geben, vielleicht einen Fortschritt in Eritrea? Mein Rat.
Also ich würde da verweisen auf ein Gespräch, das wir am letzten Tag hatten mit dem Informationsminister, oder? Und also jetzt in meiner Erinnerung war das Gespräch eigentlich eine Vertröstung gewesen, und er hat einfach immer darauf verweisen, hey, nach dem Motto, hey Leute, wir haben jetzt so und so lange Krieg gehabt, und jetzt ist das seit kurzer Zeit endlich zum Glück Frieden. Und jetzt müsst ihr uns einfach Zeit geben. Und das ist noch schwierig zu argumentieren, weil das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Und tatsächlich ist uns allen klar, dass größere Einschnitte Zeit brauchen. Aber man hat natürlich dann schon den Eindruck, dass es ein Vertrösten ist, oder? Also, und von dem her hat er eigentlich praktisch nichts angedeutet. Also, er hat gesagt, klar, es muss etwas passieren, das ist klar. Das hat er zugegeben, also wie auch ganz klar als Statement abgeben, aber was genau wird passieren und wenn es wird passieren, ist eigentlich nichts gesagt worden. Das ist meine Erinnerung, ich weiß nicht, ob es dir, Armin, also geht.
Ja, also es ist aber doch immens deutlich sein Eingeständnis gewesen, dass etwas muss passieren, oder, in verschiedener Hinsicht. Und also sicher, zuoberst ist der Nationaldienst, und das hat er auch bestätigt, dass es den so nicht mehr braucht in dieser Form. Oder? Also nicht mehr so viele Leute an der Front braucht, wenn kein Krieg mehr ist. Oder?
Das ist immerhin ein offizielles Statement von einem Regierungsmitglied oder von einem Minister.
Und er hat aber schon gesagt, es werde substanziell etwas passieren. Und er hoffe noch in diesem Jahr. Also auf das hat er sich rausgelassen. Ja.
Vielleicht noch ganz schnell. Es war einmal eine italienische Kolonie. Das ist etwas, zum Beispiel, was ich nicht gewusst habe. Merkt man irgendwo, dass es italienisch prägt ist, Eritrea? Was würdest du sagen, Meinrad?
Also, wir beide sind glaube ich, Personen, die gerne essen. Und fangen wir mal beim Essen an. Also, du kannst eigentlich in ein x-beliebiges Restaurant gehen und du hast eigentlich wie zwei Möglichkeiten. Du kannst lokal essen, also die Injeras, die es auch in Äthiopien gibt, mit verschiedensten Soßen und so weiter. Oder du kannst Pizza oder Teigwaren haben. Und die sind mehr oder weniger eigentlich immer recht gut. Also, das ist mal das Kulinarische. Und das andere ist einfach die Stadt selber. Ist einfach quasi, also man kann an gewissen Ecken sein und man hat das Gefühl, man sei in Florenz oder wo auch immer. Also einfach sehr italienische Architektur. So.
Ja, und Kaffeekultur, wo quasi die äthiopische Kaffeekultur mit der italienischen Kaffeekultur mischt. Also eher starker Tobak vom Kaffee und dafür wunderschöne alte italienische Kaffeemaschinen, die der Espresso machen. Es ist so wirklich eine Mischform von beiden Kaffeekulturen. Und was finde ich auch, also es ist jetzt ein bisschen pauschalisierend, aber ich glaube, Eritrea hat sich das koloniale Erbe angeeignet. Also sie leiden nicht darunter. Also klar haben sie unter der Kolonie gelitten, aber es war relativ vergleichsweise kurze Kolonialzeit gewesen, mit sehr grossem Erbe, eben architektonisch, kulturell, wo in die eritreische Kultur übergegangen ist. Also es ist nicht mehr eine Fremdkultur, eine koloniale, wie es wahrscheinlich jetzt Frankreich in Algerien eingepflanzt hat. Es ist wie in der Unabhängigkeit sich auch zu eigen gemacht worden, vielleicht auch als Abgrenzung zu Äthiopien.
Wir reden jetzt mal bewusst nicht noch über den Vergleich, was jetzt die ganze Entwicklungszusammenarbeit angeht mit der Schweiz, wo auch politisch wieder Vorstösse geplant sind oder in Erwägung gezogen werden, weil das kann man ja dann lesen im Artikel und wahrscheinlich schön bebildert mit Fotos vom Meinrad. Vielleicht zum Schluss noch, was ist das Schönste, das ihr mitgenommen habt von dieser Reise? Wer will da anfangen?
Ja, ich fahre gerne Velo und es knüpft noch an die Frage von vorne an. Also das Velo, also der Velosport ist natürlich extrem sichtbar. Also es hat in der Hauptstadt, in Asmara, gibt's manchmal, wenn du rumlaufst, also Rennvelofahrer, die mit relativ modernen, schönen Rennvelo einem vorbeifahren. Und wenn man auch über Land fährt, kommen einem Gruppen von Rennfahrern entgegen. Also das habe ich zwar gelesen vorher, aber das habe ich als Erlebnis auch recht sehr schön gefunden, dass der Rennsport, der Velosport oder überhaupt das Velo, man merkt auch sonst, dass das Velo, ich bin schon in vielen Ländern gewesen, in Afrika und in Eritrea merkt man schon, dass das Velo jetzt, abgesehen vom, neben dem Sport, noch einen anderen Stellenwert hat. Einen größeren Stellenwert hat wie in anderen afrikanischen Ländern.
Das ist auch etwas, was du wahrscheinlich jetzt nicht gerade zuvorderst auf der Rechnung gehabt hättest, dass das so ausgeprägt ist? Oder hast du es gewusst?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Nein. Also ich habe gewusst, dass es den Rennsport gibt, aber dass es quasi wirklich so auch im Strassenbild oder im Alltag sehr, sehr sichtbar ist und auch sehr angenehm sichtbar. Das habe ich so nicht gewusst. Nein.
Bei dir, Armin?
Also so absurd, wie es vielleicht tönen mag, dass ich mir alles viel verhärteter vorgestellt habe. Also alle haben mit uns geredet, also strenge Oppositionelle bis hin zu den Regierungsstellen. Außer mit dem Militär haben wir nicht können reden, das hätten wir gern. Und es ist vieles nicht, also klar in der Einschätzung vom Zustand vom politischen Zustand vom Land ist es diametral entgegengesetzt, aber sonst ist es an sich gar nicht so weit auseinander, was mit dem Land passieren soll, glaube ich, was die Leute denken. Also ist das klar formuliert? Meinrad, bist du einverstanden oder siehst du es?
Ja. Also,
Ja. Nochmal, du hast gesagt, schön, also Begriff Schönheit. Oder, schön, ja. Also, schön,
schön, das kann man ja selber definieren, was schön ist.
Ich bin halt einfach wie die Schönheit vom Land, also, wo sich durch viele Faktoren natürlich definiert. Aber das ist einfach etwas, wo, ja, wo augenfällig ist. Also einfach schon nur, also jetzt einfach als Erinnerung, die Fahrt von Asmara nach Massawa, aber ans Meer, aber das sind wie viele Höhenmeter schon wieder? Das sind fast 2000 Höhenmeter oder sogar noch mehr. Und allein die Fahrt ist mir wie in schönster Erinnerung. Das ist wahnsinnig. Also,
das Land ist umwerfend schön. Da kann man sich also, kann ich mich voll anschliessen. Es ist also die Stadt Asmara, aber auch über Land. Es ist auch ins Land rein, ins Tiefland runter. Also die Gebirgspässe und die Gebirge, die es dort hat. Das ist, ja.
Wir hätten noch ein bisschen länger können schwätzen. Mhm. Glücklicherweise gibt es von Meinrad Schade und dem Armin Köhli noch Bilder und Text aus Eritrea in der neuen Surprise-Ausgabe 449. Dort einen Haufen spannende Gespräche, die sie geführt und Geschichten, die sie erlebt haben. All bisherige Gespräche vom Podcast vom Surprise-Tag gibt es übrigens zum Hören auf surprise.ngo. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns in zwei Wochen wieder.